starten ganz frisch in diese Reihe, in dieses Jahr. Wir, das ist die Antifa Shopper oder Shopper Antifa. Wir haben uns letztes Jahr gegründet, aufgrund der ganzen rechten Geschehnisse hier im Kiez. Dachten wir, wir wollen eine Gegenstimme bilden und haben uns auch entschlossen, dieses Projekt zu machen, diesen Antifa-Tresen neu zu beleben, um so ein bisschen wieder coole Leute mit in den Kiez zu holen und diesen Laden politisch zu bespielen. So, wir sind im Lixer, das ist ein alternativer linker Stadtteilladen, obwohl alternativ ist immer schon jetzt so komisch angehaucht, linker Stadtteilladen, genau. Falls ihr selber irgendwie noch einen Ort sucht, wo ihr etwas machen wollt, na, ihr könnt euch einfach beim Lixer melden, anfragen beim Plenum und schauen, ob ihr hier irgendwie Platz findet mit eurem Projekt, was auch immer. Ich habe hier euch einen Zettel hingelegt. Da stehen sowohl die Kontakte vom Lixer drauf, auch von uns als Gruppe. Ne? Also wir haben einen Blog, da könnt ihr immer mal wieder raufschauen. Wenn ihr Bock habt, euch irgendwie antifaschistisch hier im Kiez zu organisieren, dann könnt ihr uns auch anschreiben. Wir haben ein regelmäßiges Plenum oder Treffen, was gerade nicht so gut funktioniert. Aber genau, wir würden dann einfach schauen, dass wir euch dann zum nächsten Treffen einholen. So, was gibt es noch zu sagen? Genau, ganz cool wäre, wenn ihr die Handys ausmacht, damit das nicht irgendwie zwischendurch bimmelt. Und wir hatten uns überlegt, dass wir diesen Vortrag aufnehmen wollen, um den dann auf den Blog zu stellen. Ihr werdet jetzt soweit erstmal nicht mit den Stimmen drauf sein. Falls dann aber immer mal wieder Fragen kommt und ihr dabei seid und ihr nicht drauf sein wollt, dann sagt Bescheid am Ende, dann würde ich euch nochmal rausschneiden. Okay? Aber seid ihr insoweit erstmal okay, dass mitgeschnitten wird? Also nur das Audio? Ja? Okay, super. So, ansonsten, genau, das Thema. Antifa und Klimaschutz. Das sind ja erstmal zwei große Gebiete, die ja auch, wenn man sich mal die Aktivisten so anschaut, die Aktivistinnen, da könnte man meinen, da stehen Welten dazwischen. Ne? Ich habe letztens gehört, okay, dieser Unterschied zwischen Sneakers und Sandalen. Die einen tragen weiße Anzüge, die anderen tragen eher schwarz. So, aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, ne, die beiden Gebiete passen doch eigentlich ganz gut zusammen. Also einerseits gibt es immer mehr Verflechtung. Das sieht man dann heute auch an unserem totalen tollen Referenten. Andererseits zum Beispiel aber auch durch Geschehnisse, wie zum Beispiel beim Klimacamp in der Lausitz, ne, wo das Klimacamp und KlimaaktivistInnen auch von Rechten angegangen wurden. Oder KlimaaktivistInnen sind auch immer wieder Teil von Hetzkampagnen von den Rechten. Andersrum aber, genauso sehen wir halt immer mehr den Versuch der Rechten, auch im Bereich Klima- und Naturschutz Fuß zu fassen. Ne? Da ist zum Beispiel das Thema Ökofaschismus, rechte SiedlerInnen, ganz prägnant. Warum es sich lohnt, einen Blick auf die Rechte zu werfen. Ich habe ein Zitat mitgebracht, was das heute irgendwie ganz gut irgendwie, zusammenfasst, was eigentlich das Problem mit den Rechten ist. Das würde ich euch gerne vorlesen und dann würde ich auch sofort Flo das Wort erteilen. Ne? Das Zitat ist aus einer Buchbesprechung von dieser Antifa-Zeitung und ich fand das ganz passend. Da steht: Neben der Untätigkeit der Politik und Ignoranz gegenüber dem Thema Klimaschutz ist die Einflussnahme rechter Bewegung eines der größten Risiken, die dem Erreichen der weltweiten Klimaziele im Wege stehen und somit auch sozialer Gerechtigkeit und Demokratie für alle. Genau. Und um ein bisschen jetzt Klarheit zu gewinnen, wer sind eigentlich die rechten AkteurInnen, erteile ich jetzt hier dem Flo das Wort.
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, von der ich nicht weiß, ob sie zwischendurch ein Diss war. schön, dass ihr alle da seid. Genau, wir machen eigentlich gar nicht so viel zu Klima, sondern wir gucken jetzt mal ein bisschen an Naturschutz, Umweltschutz, wo kommt das eigentlich her, weil das ist total viel. Also vielleicht erstmal ganz kurz nochmal zurückfahren. Ich arbeite bei Fahren und sozusagen, das ist ein Fahren-Vortrag, den ich hier mache. Was ist Fahren? Fahren hat diese Abkürzung für den tollen, sperrigen Titel Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement um Naturschutz. Warum Radikalisierungsprävention? Das hat einfach Fördermittelgründe. Ich kürze das immer ab mit Rechtsextremismus und Naturschutz. Dann erschließt sich das auch. Fahren sozusagen forscht und macht Bildungsarbeit
alles, was sozusagen mit Rechten, der extremen Rechten und Natur, Umweltschutz und Klimaschutz zu tun hat. Und immer wenn ich davon erzähle, fragen die Leute, Umweltschutz und Rechte, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Das sind doch zwei total gegenüberliegende Sachen und wir gucken uns mal heute an, wie ist eigentlich die Geschichte vom Naturschutz, was gibt es für Konzepte und Begriffe, die vielleicht problematisch sind und die auch vielleicht unreflektiert in der Linken verwendet werden und die nach rechts anschlussfähig sind. Und ich habe hier drei Büchertische mitgebracht, also oder sozusagen ich habe die mitgebracht, wir haben die jetzt zusammen aufgebaut. Das sind so Sachen, die könnt ihr einfach mitnehmen, das sind so Broschüren zu Ökolandbau und zu Klima. Da ist so quasi die anschaubare Literaturliste und ganz da oben, das ist der Giftschrank auf dem Ofen. Das meine ich normalerweise nicht. Ich habe gedacht, es ist hier eine Antifa-Veranstaltung. Ihr lest sowieso immer komische Texte von Nazis und so. Oben sind sozusagen dann so Primärquellen, wie man es nennt. Ich gehe da später auch nochmal drauf ein. Und genau, in dem Zusammenhang vielleicht noch so eine Content-Warnung. Ich werde das so anhand von Zitaten von Akteurinnen des Naturschutz und Umweltschutz abhandeln. Und da sind zum Teil relativ harte Aussagen dabei. Nur so, dass ihr schon mal ein bisschen darauf vorbereitet seid. Und wenn es zu viel ist, können wir auch gerne mal eine Pause machen zwischendurch. Vielleicht ganz kurz, die meisten werden Expertinnen sein. Ich würde trotzdem mal ganz kurz sagen, was verbirgt sich hinter dem Begriff Rechtsextremismus? Und ich weiß, der Begriff ist schwierig, wenn das Extremismusmodell, dieses Hufeisenmodell, was ja immer gerne auch vom Verfassungsschutz verwendet wird, rechts ist da, links ist hier, da oben begegnen sie sich fast, unten in der Mitte ist die demokratische Mitte, da ist alles gut. Das ist natürlich Quatsch, weil weder sind rechts und links gleich, sondern haben sehr unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen und die demokratische Mitte ist auch selten so demokratisch, wie man es annimmt, weil natürlich auch rechte, menschenverachtende, antisemitische Ideen durchaus in dieser demokratischen Mitte vorkommen. Das Problem ist nur, es gibt irgendwie nicht so einen richtig guten anderen Begriff, womit man hantiert. Also das Magazin Der rechte Rand, die schreiben immer extreme Rechte und das Extrem setzt sie in Klammern, um sozusagen alles, was es an rechts gibt, mit einzubeziehen, das macht sich für den Vortrag schwierig, immer diese Klammer mitzusprechen. Deswegen bleiben wir bei Rechtsextremismus, sind uns aber der Problematik des Begriffs bewusst. Und da wir natürlich so ein umweltnaher Verein sind, also FAHN ist übrigens ein Gemeinschaftsprojekt der Naturfreunde und der Naturfreunde Jugend. Naturfreunde ist mit der älteste Umweltverband, die Jugend dann eben der Jugendverband, haben wir das als Baum mal konzipiert. Und in den Wurzeln sind sozusagen, was macht die Wurzeln des Rechtsextremismus, also Ideen der Ungleichwertigkeit, Chauvinismus, also die eigene Ethnie oder Nation sei höherwertig als eine andere, Sozialdarwinismus, da gehe ich später nochmal kurz drauf ein, und Autoritarismus, also autoritäres Denken, Handeln, ein autoritärer Staat. Da kommt oben raus rechtspopulistische Parteien, die AfD, die FPÖ, völkische Bewegung gibt seit Ende des 19. Jahrhunderts, die sozusagen versucht haben, das deutsche Volk, das reinrassige deutsche Volk wohlgemerkt, wieder zu alter Stärke zu führen und das anderen Völkern überlegen ist. Klassische Neonazis wie die NPD oder der Dritte Weg, die sich eben auf den Nationalsozialismus beziehen, und die Neurechte Bewegung. Und die Neurechte Bewegung ist ein bisschen kompliziert, weil das ist eine Eigenbezeichnung. Und die sind so in den 60er Jahren entstanden und haben gedacht, wir müssen diesen Ballast des Nationalsozialismus irgendwie loswerden, ist total verstaubt. Und deswegen beziehen wir uns auf die konservative Revolution. Die konservative Revolution ist so ein Sammelbegriff für antidemokratische Strömungen in der Weimarer Republik gewesen. Und dann konnten die Neurechten sagen, siehste, wir sind zwar recht, aber wir haben mit Nationalsozialismus nichts zu tun. So einfach ist es aber nicht, weil die konservative Revolution, sozusagen die Akteure waren Steigbügelhalter für den Faschismus eigentlich. Also die haben die moderne, die liberale Weimarer Republik abgelehnt und kräftig dort am Stuhl gesägt sozusagen. Ich gehe auf die später nochmal ein. Die sind in Frankreich entstanden im Zuge der 68er, wo sie gesagt haben, okay, die Linken, die linke Studentenbewegung, die erneuert sich, die haben sowas, sowas wollen wir auch. Und ist dann nach Deutschland rübergeschwappt. Vielleicht ganz interessant ist Alain de Benoist, der ist da so ein Name, den kann man sich mal merken, ich gehe auf den später nochmal ein. Und heutzutage sind die Neurechten Institut für Staatspolitik zum Beispiel, die Identitäre Bewegung, so das wird meist zu Neurechten zählen. Alright,
Das ist natürlich sehr schematisch. Ne? Also so diese Trennung funktioniert im Real Life funktioniert nicht so einfach. Höcke ist eigentlich immer das beste Beispiel von der AfD. Der vereint ziemlich viele Sachen, eigentlich alles. Deswegen, aber es ist, hilft so ein bisschen vielleicht zur Abgrenzung, zu gucken, wo sind die unterschiedlichen Geschichten und Ideologien, wo kommen die so her. Gibt es Fragen dazu? Sonst fangen wir einfach an. Genau, ich mache jetzt wieder Schule, ich lese das Zitat einfach mal vor und dann gucken wir mal. Bei Wilden werden die an Körper oder Geist Schwachen bald entfernt sein und die Überlebenden weisen gewöhnlich einen kräftigen Gesundheitszustand auf. Wir zivilisierten Menschen dagegen tun das Möglichste, um diesen Entfernungsprozess zu hemmen. Wir bauen Asyle für Blödsinnige, Krüppel und Kranke, wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte wenden ihre ganze Geschicklichkeit an, um das Leben jedes Menschen so lang wie nur möglich zu erhalten. Niemand, der die Züchtung von Haustieren beobachtet hat, wird zweifeln, dass das erwähnte Vorgehen für die menschliche Rasse höchst schädlich sein muss. Eine Idee, wer das gesagt haben könnte? Charles Darwin war es. Er hat ja das berühmte Buch geschrieben, Entstehung der Arten 1859 und damit die Evolutionstheorie begründet. Und in der Schule wird Darwin immer so als der neutrale Wissenschaftler behandelt, der eigentlich sozusagen ganz an der Empirie beteiligt war, auf den Galapagos-Inseln geforscht hat und dann diese Theorie um die Ecke gekommen ist, mit viel Widerstand sich dann durchgesetzt hat, gegen viel Widerstand. Aber Darwin war eigentlich am Anfang auf alle Fälle Verfechter vom Sozialdarwinismus. Also der hat das auf die menschliche Gesellschaft übertragen, diese Evolutionstheorie. Und ich glaube auch, wenn man heute sozusagen in Leipzig auf die Straße geht und fragt Leute, was heißt eigentlich Survival of the Fittest, dann würden, glaube ich, relativ viele Leute sagen, dass es nicht Überleben des best angepassten Spezies bedeutet, sondern immer noch Überleben des Stärkeren. Der hat sich dann später distanziert von diesen Aussagen, aber Herbert Spencer, ein Kollege von ihm oder sozusagen ein Partner, der hat diesen Sozialdarwinismus weitergetragen. Darwin war beeinflusst von Malthus, das ist ein britischer Ökonom, den wir später nochmal hören, der damals schon gesagt hat, die Bevölkerung steigt exponentiell, Lebensmittelversorgung aber nur linear und deswegen gibt es sozusagen irgendwann so Verteilungskämpfe und dann setzen sich die Stärkeren durch. Und unter diesem Einfluss hat Darwin dann diese Evolutionstheorie auch verfasst. Was nochmal ganz interessant ist, es gab natürlich viel Widerspruch aus kirchlichen Kreisen, weil ja die Schöpfungsidee war, dass der Mensch eben ja, aus was auch immer Leben entstanden ist oder so und nicht vom Affen abstammt, und von Verteidigern der Sklaverei, weil für die Verteidiger der Sklaverei das natürlich undenkbar war, dass alle Menschen einen gleichen Ursprung haben. Sozusagen deren Idee war, dass schwarze Menschen eine andere Art sind, eine eigene Spezies, eine niedere Spezies und deswegen ausgebeutet werden können. War Darwin deshalb Antirassist? Nein, das war er nicht. Er hat dann nämlich Rassismus einfach anders begründet, nämlich evolutionär. Er hat dann gesagt, okay, wir stammen zwar alle vom gleichen Menschen ab, aber weiße Menschen sind eben evolutionsmäßig höher entwickelt. Und als quasi empirische Grundlage dafür hat er die Schädelgröße genommen. Also diese Schädelvermessungen sind kein Produkt der NS-Zeit, sondern das gab es auch schon sozusagen in dieser Zeit. Er hat dann quasi so eine liberale Variante der Sklaverei oder des Kolonialismus aufgebracht, indem er eben gesagt hat, ja, wir sind höher entwickelt, deswegen müssen wir nach Afrika gehen, und zu diesen afrikanischen Völkern und ihnen die Segnung der Moderne bringen. Und damit wurde Ausbeutung nicht mehr ganz so offensichtlich, sondern einfach nur verschleiert. Genau, Sozialdarwinismus, also habe ich schon gesagt, Evolutionstheorie auf menschliche Gesellschaft übertragen, ist eigentlich eine Grundlage für, ich glaube, alle rechten Weltbilder. Ich glaube, keins kommt ohne Sozialdarwinismus aus. Aber wir haben das auch außerhalb von rechten Weltbildern. Also wir haben das in der Corona-Krise oft gemerkt, dass auch Leute, die jetzt nicht dezidiert rechts waren, gesagt haben, naja, so ist das halt, wenn die Alten sterben, wenn die sozusagen Leute, die Vorerkrankungen sterben, das ist sozusagen der Lauf der Geschichte, das ist der Lauf der Natur, die Natur siegt halt aus. Und ich glaube, Sozialdarwinismus ist immer noch total virulent in der Gesellschaft. Also lässt sich auch gut verbinden mit Kapitalismus. Also der Kampf sozusagen um Leistung wird eben Also Leute, die sich mehr anstrengen, die haben, stehen halt materiell besser da. Das sozusagen Kapitalismus wird auch oft als so eine natürliche Wirtschaftsordnung der Gesellschaft gelabelt. Das alles lässt sich da begründen. Ja, kann man eigentlich einen ganzen eigenen Vortrag zu machen. Gibt es Fragen dazu? Okay. Dann zum nächsten. Jetzt kommen wir zur quasi Frühform der Umweltbewegung. Und so mögen auch wir uns erinnern, was Deutschland zu Deutschland gemacht hat, was wir dem eigentlichen Genius des deutschen Volkes schuldig sind. Ihm die Treue brechen ist gleichbedeutend mit Entartung des Volksgeistes. Wollen wir sie ihm bewahren, so ergibt sich von selbst die Pflicht, den vaterländischen Boden für Gegenwart und Zukunft als ein solches zu erhalten, auf dem Ursprünglichkeit und volkstümliches Leben als die Vorbedingung für alles weitere Gedeihen geistiger Entwicklung nicht vernichtet sind. Bisschen kompliziert. Gesagt hat es Ernst Rudorf, der war Komponist, glaube ich, der hat den Heimatschutz gegründet. Das ist in der Zeit, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Zeit der Industrialisierung, und die Schattenseiten der Industrialisierung werden sichtbar. Wir haben vergiftete Flüsse, Entwaldung, Umweltzerstörung, Luftverschmutzung, Verelendung, massenhafte Verelendung. Die Leute ziehen in die Städte, es gibt diese Massenquartiere von Slums eigentlich. Und das ist den Leuten aufgefallen und sie haben gedacht, okay, das ist irgendwie doof. Und haben dem allerdings entgegengesetzt so eine agrarromantische Vorstellung. Also sie haben sich gegen die Industrialisierung gerichtet und dann das Ideal der bäuerlichen Ständeordnung dem entgegengesetzt. Also der Rudorf ist davon ausgegangen, dass es gibt so eine gottgegebene Sozialordnung und dort sollte der Mensch wieder hinführen und es gibt eine natürliche Verbindung von Mensch und Natur. Und das hat er quasi dem entgegengesetzt. Dieser Dreiklang Natur, Heimat, Volk, der ist da entstanden. Das, was dann die Nazis später zu Blut und Boden gemacht haben, was die Identitären heute als Ethnopluralismus bezeichnen würden. Also zu sagen, dass der Mensch von seiner Umwelt geformt wird und er deswegen sich von diesem Fleck, wo er aufgewachsen ist, wo er geboren ist, sich nicht mehr entfernen darf. Also dieser identitäre Spruch, Bäume haben Menschen, Bäume haben Wurzeln, Menschen auch, der ist quasi wurzelt in diesem Dreiklang. Und was auch noch ganz spannend ist an dieser antimodernistischen Zivilisationskritik, ist, dass für ihn waren die Städte was Jüdisches, der jüdisch durchzogen vom jüdischen Geist. Also er hat den Antisemitismus in den Naturschutz gebracht. Und da gibt es auch noch andere Vertreter. Es gibt Schulze Naumburg, der hat das dann um Architektur und Landschaftsarchitektur erweitert, diesen Heimatschutzbegriff, und hat zum Beispiel dann Giebeldächer als etwas originär Schützenswertes eingeführt. Und er war gegen Flachdächer, wie das Bauhaus zum Beispiel dann entwickelt hat. Also der hat eine sehr romantische Vorstellung von Landschaft. Dazu Fragen. Sonst nehmen wir eine zweite Bewegung, die gleichzeitig entstanden ist. Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden sie nicht zu vielen exotischen fremden Rassen nachlaufen. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit starke und gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen. Das war Richard Ungewitter. Richard Ungewitter hat die Freikörperkultur, die FKK-Bewegung begründet. Es gab nämlich parallel zum Heimatschutz. Heimatschutz war eine rein männliche Bewegung, war auch ein Verein. Da durften keine Frauen mitmachen, Jüdinnen und Juden sowieso nicht. Die Lebensreform war anders. War auch städtisch wie der Heimatschutz, aber da waren auch Frauen aktiv. Und die haben sozusagen versucht, eine Gesellschaftsreform durch eine Selbstreform anzustreben. Und man kann da so vier große Pfeiler quasi festmachen. Einerseits FKK, also nackig rumlaufen. Das zweite war vegetarische Ernährung. In dieser Zeit sind dann auch diese Reformkostläden entstanden. Naturheilkunde und Siedlungstätigkeiten. Und die hatten ganz romantische Vorstellungen, wie sie siedeln, dass sie zurück zur Natur kommen. Und dann haben die wirklich so Kommunen gegründet auf dem Land und sind eigentlich alle großartig gescheitert, weil sie überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft hatten. Da gab es eine ganze Menge Kommunen. Es gab auch linke Kommunen, sozialistische Kulturkommunen, es gab Künstlerkommunen wie der Bakenhof in Worpswede zum Beispiel, zum Künstlerdorf, Gartenstädte, in Dresden gab es sowas. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Bewegung schon einen sehr rechten Einschlag hatte. Genau, nochmal zurück zu diesem Ungewitter. Also das hat natürlich nichts mit Hedonismus zu tun oder sich von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien, dass man nackt rumläuft, sondern seine Idee war wirklich, okay, Männer und Frauen können sich dann erkennen und können sehen, ob der andere irgendwelche körperlichen Defekte hat. Und dann vermehrt man sich halt nicht, denn nur wenn der andere ein körperliches Idealbild hat, dann paart man sich mit dem, bekommt Kinder und dann wird das deutsche Volk eben wieder stärker werden. Weil es natürlich auch so eine, genau, so eine Zivilisationskritik, oh Gott, das deutsche Volk geht unter, es stirbt aus, das ist überhaupt nichts Neues, das haben die Rechten, erzählen das heutzutage immer noch, aber das war zu der Zeit auch schon en vogue. Da ist auch in der Zeit das Bodybuilding aufgekommen, Körperschauen hieß das damals, wo die Leute so gezeigt haben, was sie für idealtypische Körper eigentlich haben. Der Fidus, der hat das dann gezeichnet, das ist der hier, so sahen sozusagen die ideale Familie aus. Genau. Ja. Was bei dem ganz spannend ist, der Fidus, der hat am Rand von Berlin gelebt, in so einem schönen Haus, Lebensreformerhaus, ganz viel Grün war da, aber es war ihm doch wichtig, dass eine Straßenbahnhaltestelle vor der Haustür gab, mit der er in die Innenstadt von Berlin fahren konnte, falls er dann doch mal irgendwas einkaufen wollte oder so. Also ganz ohne die Annehmlichkeiten der Moderne und der Zivilisation, vor allem der Stadt, wollte er dann doch nicht leben. Genau, der ist in die NSDAP eingetreten, aber ist dann nicht groß rausgekommen, weil Hitler fand seine Kunst irgendwie kacke. Das hat ihm dann leider nichts gebracht. Aber ja, der hat die Lebensreform jedenfalls ästhetisch geprägt. Was vielleicht interessant ist, sind noch die politischen Vorstellungen der Lebensreformer. Da gibt es auch ein Bild von ihm, Hugo Höppner. Da sieht man, der Kommunismus, der führt in die Berge, ins Wolkenkuckucksheim. Der ist nicht zu erreichen, der Kapitalismus führt in den Abgrund und wo es hingeht, das ist die Bodenreform. Also zu so ständischen, kleinstädtischen Gemeinschaften oder dörflichen Gemeinschaften, die gemeinsam und ökologisch anbauen und sozusagen zusammenleben. Und das nannten die damals der dritte Weg. Also hat diese Nazi-Partei der aus Plauen auch nicht erfunden, sondern gab es auch damals schon. Genau, was auch noch vielleicht interessant ist, ist, dass es damals ganz viel so Jugendbünde aufkam. Die Jugend war relativ stark organisiert und es gab auch so Wanderfalken, es gab auch sozialistische Jugendbünde, aber es gab auch die Athamanen, also völkische Jugendbewegungen, die so eine agrarromantische Blut- und Bodenideologie gefahren haben. Und die gibt es heute immer noch. Die heißen jetzt Neo-Athamanen und das sind klassische völkische Siedler in Mecklenburg-Vorpommern, die sich eben auf diese Jugendbünde wieder beziehen. Und vielleicht der letzte Punkt dazu ist, dass Speit in diesem Buch hier spricht davon, dass wir heutzutage mit diesen ganzen Querdenkern oder sowas die dritte Lebensreform haben. Also wir haben diese Lebensreform, die ja erstmal vom Aussehen her relativ links und emanzipatorisch aussahen, oder von sozusagen, wenn man jetzt nicht in deren Weltbild guckt, dann, also die sind dann nackt baden gegangen, die haben sich dann auch Reformschulen gegründet. Also es war auch nicht nur blöd, was die gemacht haben. Die haben gegen den Korsettzwang bei Frauen opponiert, haben schon also sozusagen auch Sachen, die man als emanzipatorisch deuten könnte, gemacht. Dann war die zweite Lebensreform war in den 70ern, also New Age-Bewegung, und die dritte Lebensreform eben heute mit den Querdenkern, die ja auch erstmal vordergründig sehr links aussehen. Also diese Frau Tanja oder so, die diesen Sturm auf den Reichstag ausgerufen hat, ist ja Heilpraktikerin gewesen mit Dreadlocks auf der Bühne. Also wenn man sich das anguckt, und deswegen waren ja auch viele Medien und vor allen Dingen sozusagen Sicherheitsbehörden erstmal komplett überfordert damit, weil die gedacht haben, okay, die haben irgendwie kein Thorsteiner-T-Shirt an und keine Runen auf ihren Oberarmen. Das können keine Nazis sein. Funktioniert ja in dieser Logik. Dann war es ein bisschen schwieriger dann. Gibt es Fragen zur Lebensreform?
Mich würde mal interessieren, ob das quasi, ob man weiß, ob die Leute das damals auch angenommen haben. Also hatten die viele Fans oder Anhänger, die eingeschlagen sind zur Lebensreform?
Naja, also die Leute, die Lebensreform waren, die waren ihre Fans, aber es war jetzt natürlich nicht in der Gesellschaft, also waren schon auch ein bisschen Außenseiter, diese Lebensreform. Zum Teil, also die wirklich so dann gesiedelt haben und so nackbar da waren und sowas. Das waren so deviante Bewegungen auch in der Kaiserzeit. Die haben ja erstmal gegen eine gesellschaftliche Ordnung gestellt. Aber lebensreformerische Ideen sind dann natürlich schon auch verbreitet gewesen oder haben sich so Stück für Stück verbreitet in der Gesellschaft. Es gab auch einen, der hat dann irgendwie eine große Theorie um Kokosnüsse gemacht und gesagt, wenn man nur Kokosnüsse isst, da ist alles drin, und hat dann irgendwie so Zahlenspiele gemacht und ist wirklich auf eine Insel ich habe jetzt vergessen, wie die Kolonie damals hieß, aber Deutschland, das Deutsche Reich hatte auch so Kolonien da in der Südsee oder so, und da ist er dann auf irgendeine Insel gezogen und wollte sich da dann von Kokosnüssen ernähren und hat sie ja auch nur naturheilkundlich behandelt und muss ziemlich schlimm ausgesehen haben mit lauter offenen Wunden und ganz schlecht ernährt natürlich und unterernährt und so, und ist dann halt auch irgendwie gestorben. Aber es wird ihm von seinen Anhängern angekreidet, dass er auch zwischendurch mal Eier gegessen hat. Ja, du hast noch eine Frage gehabt.
Du hast gesagt, dass jetzt sowohl der Begründer des Heimatschutzes, wenn das der heutige Naturschutz ist, als auch der Begründer des FKK-Kultes.
Der Heimatschutz, das war der Rudorf, ja. Und der FKK war der Ungewitter.
Ja, dass beide Rechte waren. Und das hat man ja auch klar gesehen. Jetzt die Frage, gab es denn gleichzeitig zu der damaligen Zeit auch Linke, die diese Themen versucht haben zu besetzen? Haben die sich direkt miteinander auseinandergesetzt? Und kann man jetzt einfach sagen, dass sozusagen beide Bewegungen, die Umweltbewegung und die FKK-Bewegung, als stellvertretende für dieses Milieu,
ja,
von Rechten gegründet wurde? Kann man das so sagen?
FKK hat auf alle Fälle halt rechte Wurzeln. Es gab, ich weiß nicht, ob es sagen, bekannte Linke, die versucht haben, Freikörperkultur links oder emanzipatorisch zu besetzen. Was es gab so linke Kommunen auch oder sozialistische Wanderverbände oder sowas. Das gab es auch. Man muss aber auch ein bisschen gucken, es gab natürlich auch auf linker Seite sozialdarwinistische oder sogar so, also Euthanasievorstellungen quasi, weil es ging darum, den neuen Menschen zu schaffen. Und auch wenn die Linken das irgendwie vielleicht noch andere Vorstellungen damit verbunden haben, es ist auch nicht ganz unkritisch. Das, was immer niemand mag, aber es gibt ein gutes Buch dazu. Also hier ist ganz gut drin zu so linken Bewegungen und linke Euthanasie und so. Und es gibt, hier ist, das ist sehr umfassend zur Lebensreform. Kann man irgendwie mal. Genau. Aber genau, es gab sozusagen ziemlich viel da, aber die hatten schon, ich würde sagen, schon eine rechte Schlagseite, die Lebensreform. Der Heimatschutz sowieso.
Ja. Wo siehst du da diese Schreberbewegung? Also ja, ne, gibt ja ein Museum in Leipzig,
etc. Ja,
lohnt
ja.
Sich da eine linke Kritik? Wie sind sie verortet in diesen ganzen, dieselbe Zeit, selbe Welle?
Ja, die Schreberjugend ist eigentlich ganz spannend, weil die heutzutage ein ziemlich linker Verein sind, die Schreberjugend, die sich auch sehr, sehr stark mit Schreber auseinandersetzen. Ich wollte mit denen mal reden, genau weiß ich das nicht darüber. Ich weiß nur, dass Schreber sozusagen kritikwürdig ist wegen so schwarzer Pädagogik. Und das weißt du ja vielleicht besser als Erziehungswissenschaftler. Weiß nicht. Deswegen in der Kritik steht. Aber sonst kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern der in dieser Lebensreform eine Rolle gespielt hat. Aber die Schreberjugend hier in Leipzig, das lohnt sich, mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Die sind eigentlich ganz cool.
Wusste nicht, dass es Schreber gibt.
Ja, wusste ich vorher auch nicht.
Das ist das Aktuelles,
richtig? Ja, die gibt's. Das ist ein Jugendverband quasi. Die Schreberjugend.
Aber was sind das denn, Jugendliche, die im Schrebergarten?
Nee, die machen so Bildungsarbeit auch und so.
Was machen die?
Bildungsarbeit.
Gibt das unabhängig von den Schrebergärten, oder?
Ja, ich glaube, also schon, haben schon Bock an Gärtnern, glaube ich. Und verstehen sich irgendwie als Umweltverband oder grüner Verband, aber machen ganz coole Bildungsarbeit auch. Okay. Nächster. Kann man sich vielleicht denken, wer es gesagt hat. Wir werden jenen Konzentrationslager einliefern, die denken, sie können Tiere wie leblose Dinge behandeln. Wer Tiere quält, verletzt das deutsche Volksempfinden. Der Göring war's.
hatte doch so Tiger zu Hause. Oder Löwen war
das,
oder?
Das weiß ich nicht.
Doch. Wenn du das sagst.
Also über Tiger zu Hause. Meinst du, er hat wirklich Tiger zu Hause?
Nee, Löwen waren. Das waren Löwen.
Okay. Ich schlage das mal nach. werde das dann mit einfließen lassen. Also, es geht ja hier erstmal um Tierschutz und Tierrechtsbewegung. Die Tierrechtsbewegung im 19. Jahrhundert war eigentlich eine stark antisemitische Bewegung, oder oft. Weil quasi ging es vor allem gegen das Schächten, und das haben wir heute auch noch bei rechten Parteien oder rechten Gruppen, die sich für Tierrechte einsetzen, dass es in erster Linie darum geht, heutzutage vor allem gegen islamische Schächtriten, damals gegen jüdische Schächtriten. Und die Nazis haben das nach der Machtübergabe dankbar aufgegriffen und haben gleich ein Tierrecht, ein Tierschutzgesetz erlassen, was sich aber eigentlich vor allem darauf abzielte, Juden und Jüdinnen zu diskriminieren. Zu Naturschutz und den Nazis kann man eine ganze Menge sagen. Die haben das sozusagen dankbar aufgegriffen und haben mit dem Reichsnaturschutzgesetz 1935 das erste gesamtdeutsche Naturschutzgesetz erlassen. Es gab davor, gab es so ein paar, erstes Gesetz erlassen, was es erlaubt hat, so Naturschutzgebiete auszuweisen. Es gab schon davor so ein paar Naturschutzgebiete, aber die waren so lokal von sozusagen, ja, weiß nicht, Landesregierung hieß es damals nicht, aber so würde es heute sagen, erlassen. Und zum Beispiel in der Schorfheide war eins der ersten Nationalparks mit unter den Nazis. Und vor allem auch, war auch, damit der Göring da in Ruhe jagen konnte. Also damit dann der blöde Plebs ihn dabei nicht stört. Und was auch ganz spannend ist, mit diesem Naturschutz, dass es eigentlich unter den Nazis zu einem größeren Raubbau an der Natur gekommen ist als vorher. Durch die Militärvorbereitungen. Das änderte sich erst, als sie dann Gebiete in der Sowjetunion oder heutigen damals die Sowjetunion erobert haben, weil dann haben sie angefangen, diese Gebiete auszubeuten. Was sie auch gerne gemacht haben, ist diese Waldgeschichte, also Mythos Wald so hochzuhalten und den Wald zu verklären. Das ist aber jetzt nichts, weiß jemand, woher das kommt eigentlich? Mythos Wald? Warum die Deutschen nur so als Waldvolk hervorgestellt werden?
Die Germanen, die sie eben im Teutoburger Wald
haben. Genau. Also, es gab ja die Schlacht im Teutoburger Wald, wo Varus von Hermann dem Cherusker besiegt wurden, den Germanen. Und da hat der Tacitus damals, also nicht damals, der hat das 100 Jahre später aufgeschrieben und hat dann, ich muss mal kurz nachgucken, das Zitat, der hat dann geschrieben, also er hat die germanische Landschaft beschrieben und er schreibt von, es gibt unheimliche Wälder, abstoßende Sümpfe, raues Klima und karge Böden. Und dann wurde es erstmal vergessen, was er aufgeschrieben hatte, aber in der Romantik wurden diese Beschreibungen dann wieder hervorgeholt, um den Germanen so charakteristische Eigenschaften zuzuschreiben, die sie eben aus diesem Wald ziehen. Als Waldvolk und unter diesen harschen Bedingungen sind sie eben besonders hart und unbeugsam. Und daher kam dann diese Idee und vor allem sozusagen in der Zeit der Romantik hat man dann diesen Wald als gemeinschaftsstiftendes Element genommen, die wir Deutschen als Waldvolk, um sich von anderen Nationen abzugrenzen. Und es gab dann so Zuschreibungen, also die Deutschen sind das Waldvolk, sie sind eben eng verwurzelt und ehrlich und hart wie eine Eiche und so gibt es ganz viele Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden. Die Briten und die Franzosen sind Parkvölker, eben sehr artifiziell, manieriert, ein bisschen übertrieben und künstlich und so. Die Slawen sind das Steppenvolk und die Juden sind das Wüstenvolk. Jüdinnen und Juden können mit Natur nichts anfangen, sie sehen in Natur nur ein Ausbeutungsobjekt. Genau, so waren die Zuschreibungen damals. Und das ist im NS wieder hochgekommen, nämlich als die Ostgebiete erobert wurden, da gab es den Plan, das ist dann nicht passiert, wegen des Kriegsverlaufs, aber es gab den Plan ja im Osten deutsche Wehrbauern anzusiedeln, sowjetische Bevölkerung sollte einfach verhungern lassen, da siedeln sich deutsche Wehrbauern an und damit die sich dort wohlfühlen, gab es so SS-Gartenlandschaftsbauern, die dann dahin gegangen sind und wirklich so Bäume pflanzen wollten, Hecken pflanzen wollten und diese Steppenlandschaft in eine deutsche Landschaft umgestalten wollten. Und ja, also so ein paar Ideen. Und was auch spannend ist, mit dieser Autobahn. Die Autobahn, in der Ideologie der Nazis war die Autobahn, passt sich in die Landschaft ein, meandert organisch in dieser Landschaft herum, gebaut aus heimischen Materialien, und man kann dann eben mit dem Auto, mit dem Volkswagen die Landschaft erfahren und hat dort eine enge Verbindung mit der Natur. Und die Autobahn war im Gegensatz zur materialistisch-liberalen Eisenbahn, die ja ganz gerade verläuft und die Natur einfach so zerschneidet, sollte sich die Autobahn eben organisch einpassen. Weil sie haben, glaube ich, 2 Kilometer organische Autobahn gebaut und haben sie festgestellt, es gibt totale Ressourcenverschwendung und Aufwand, und haben die dann auch irgendwo gerade gebaut. aber so war die Ideologie dahinter. Genau. Und was vielleicht letzter Punkt noch dazu ist, dass Auschwitz, also die Stadt Auschwitz neben dem Konzentrationslager, die sollte eben als grüne Stadt wieder gebaut werden. Also hat man dann wirklich überlegt, welche Bäume eignen sich als eine grüne Grenze zwischen dem Lager und der Stadt? Wie kann man sozusagen dieses Krematorium bepflanzen? Und da sollen dann Einfamilienhäuser gebaut werden, dann Gärten zur Selbstversorgung angelegt werden und sollten so Hecken gebaut werden und die Landwirtschaftsgebäude sollten sich da organisch in die Landschaft einpassen. Ich finde, das ist eigentlich sozusagen diese Ideologie, also dieser Wahnsinnsideologie am besten, dass man so hat, man überlegt, so wie fühlt sich die deutsche Seele am wohlsten in der Stadt und während Kilometer weiter quasi industrieller Massenmord stattfindet. Genau.
Das ist in der Westwall.
Das ist der nach Frankreich, der Wall. Da gab es dann so eine Grüntarnung, also sie haben das dann auch so mit Grün, mit also ein Abwehrwall quasi, ein militärischer Wall, der dann eben so begrünt wurde. Ich glaube, mittlerweile steht da auch, ich weiß nicht, ob der unter Naturschutz steht, weil es tatsächlich da irgendwie so seltene Arten angesiedelt haben. Also die Überresten, die es noch gibt. Genau, Generalplan Ost war das, dass sozusagen die eroberten Gebiete arisiert werden sollten. Ja. Hab ich ja schon alles gesagt. Fragen dazu?
Diese Landschaftsanwälte, ist das die Überschrift der da untergenannten Punkte? Das verstehe ich irgendwie
nicht. Ja, genau, der Seibert war das. Alwin Seibert, der war großer Verfechter von dieser Autobahn und der hat sich sozusagen als Anwalt für die Landschaft betrachtet und wie man die.
Ja, okay, das ist sozusagen. Das sind so Beispiele für.
Ja.
Gab es eigentlich so personelle Kontinuitäten dann von diesen Berlinsreformbewegung direkt quasi dann in den Ministerien von der NSDAP oder Leute, die dann wirklich, also hat sich das dann, haben die Leute dann wirklich da noch mitgewirkt?
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal nachgucken, ob es Leute sozusagen wirklich dann, die lebensreformerisch tätig waren und es dann in diesen NS-Funktionen geschafft haben. Was es jedenfalls gibt, ist personelle Kontinuitäten von Naturschützern im NS, also Funktionären, dann zu Naturschutzfunktionären in der Nachkriegszeit. Also, und eigentlich 100% Entnazifizierung hat im Naturschutz sozusagen des NS eigentlich nicht stattgefunden. Dann müssen wir jetzt hinkommen. Einige europäische Völker, die in der glücklichen Lage sind, dass sich ihre Bevölkerung stabilisiert, haben einen Weg von sagenhafter Dummheit gefunden, diesen Vorteil wieder aus der Hand zu geben. Sie betrachten sich jetzt als Einwanderungsländer für den gesamten Erdball. Denn die fremden Volksgruppen werden der beste Nährboden für Bewegung sein, um die soziale Ordnung der Aufnahmeländer von innen her zu zerstören. Gesagt hat das Herbert Gruhl, 1975. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte ganz kurz auf das nochmal eingehen, nämlich sozusagen die Nachkriegszeit. Das, also genau, es gab einfach personelle Kontinuitäten, die haben einfach weitergemacht, sozusagen die NS-Landschafts- oder Naturschutzfunktionäre. Es gab den Weltbund zum Schutz des Lebens und vielleicht noch so ein paar Sachen, die spannend sind, ist, dass dieser Weltbund zum Schutz des Lebens hat sich gegen Atomkraft gestellt, weil nämlich Atomkraft das deutsche Erbgut degeneriert. Und Ja, das war so ein Sammelbecken. Also Naturschutz in den 50er, 60er und 70er Jahren war einfach braun. Und das sieht man ja auch ganz gut an Herbert Gruhl. Ich komme nochmal zu dem. Der hat einen Bestseller geschrieben. Das heißt, ein Planet wird geplündert, 1975. Und damit ist das Ökothema in der Bundesrepublik so richtig en vogue geworden. Und das Buch geht zurück, meinst du schon mal Schritte zurück? Das Buch geht zurück auf einen Bericht vom Club of Rome von 1972, der ist Grenzen des Wachstums, wo sie gezeigt haben, dass der Planet eine bestimmte ökologische Belastbarkeit hat und die ist eigentlich ausgereizt, weil zu viele Menschen auf der Erde leben. Und diese Idee geht wieder zurück auf diesen Malthus, den ich vorhin schon erwähnt habe, der nämlich 1789 bereits schon diese Theorie aufgemacht hat, Nahrungsmittel linear, Bevölkerung exponentiell. Und seine Idee war damals, okay, was machen wir, wenn zu viele Menschen da sind, aber zu wenig Nahrungsmittel da sind? Wir schaffen das, was es damals an Sozialfürsorge gab, das schaffen wir ab. Keine Armenhäuser, keine Unterstützung der Armen, weil dann verhungern die einfach und dann klärt sich das Problem von alleine. Weil er war ja auch sozusagen, er war auch Abtreibungsgegner und Verhütungsgegner. Das war so sein Plan. Und schon Marx hatte den damals aber kritisiert, weil er gesagt hat, also Marx zu seiner Zeit hat ihn kritisiert, weil er meinte, naja, was er unterschlägt, ist die technische Entwicklung der Nahrungsmittelproduktion und aber auch das Verhalten von Arbeiterinnen und Arbeitern oder der Arbeiterschaft als solches, dass es sozusagen kein Automatismus ist, dass die mal alle ganz viele Kinder bekommen, sondern dass es auch mit der materiellen Situation zusammenhängt. Kurzer Exkurs nur. Also, der hat dieses Buch geschrieben und Teil Spahn hat gesagt, auf der Erde leben zu wenig Menschen, deswegen gibt es diese Umweltprobleme. Und da sind wir beim ersten Konzept, was es heute eigentlich immer noch gibt.
Ich war da mal sozusagen Pressesprecher am Leipziger Land hier 2018 und 2019 gewesen, habe da Pressearbeit gemacht und auch auf diesem Klimacamp, da gab es immer noch diese Ideen von, es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Und da müssen wir erstmal gucken, zu viele Menschen in Relation zu was? Also muss ja irgendwas zu wenig geben. Gibt es zu wenig Platz? Da können wir uns mal angucken, wisst ihr, welches das dicht besiedelte Land heutzutage ist? Wo leben die meisten Menschen pro Quadratkilometer?
Japan? Singapur? Die Niederlande?
Ja, ich glaube, die sind so an zweiter oder dritter Stelle. Monaco. Genau. China ist so in der Mitte. Und Nigeria, als, ich weiß gar nicht, Nigeria, der am höchst oder dicht besiedelste Staat im afrikanischen Kontinent ist auch noch so im unteren Teil eher. Also wenn man an Überbevölkerung denkt, dann heißt es ja immer, überbevölkert ist der globale Süden. Also Überbevölkerung, da unten leben zu viele Menschen, nicht hier oben. Und das ist, wenn man sich aber mal die Zahlen anguckt, stimmt das schon mal nicht, diese Quadratkilometerzahlen. Dann kann man überlegen, okay, gibt es vielleicht zu wenig Nahrungsmittel? Zu viele Menschen, zu wenig Nahrungsmittel, das, was Malthus ja schon gesagt hat, kann man sich auch Zahlen angucken, gibt es nicht. Es gibt ein Problem mit der Verteilung. Also es gibt eigentlich kein Parameter, wo man sagen könnte, es leben zu viele Menschen auf der Erde. Und es gibt auch so, Peter Bier sagt das und Daniela Gottschlich von der Cusanus-Hochschule, diese Ökonomen, die sagen das auch, naja, es gibt so Berechnungen, wie entwickelt sich Bevölkerung, ist immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, aber gerade gibt es wohl so Modelle, dass man sagt, bis 2100 wird die Bevölkerung noch zunehmen und danach nimmt sie ab. Also muss man ein bisschen kritisch hinterfragen, was muss man so neomalthusianische Annahmen, dass die sozusagen die Menschheit immer unaufhaltsam wächst, auch irgendwie kritisch hinterfragen. Also wir haben aber irgendwie ein paar Probleme, wenn wir davon ausgehen, dass wir Überbevölkerung im globalen Süden haben. Also zum einen haben wir sozusagen so eine rassistische Erzählung, dort unten leben zu viele Menschen. Was machen wir also? Das hatte Gruhl schon gesagt, das sagen die ganzen Neurechten. Wir müssen die Grenzen dicht machen. Die dürfen nicht zu uns kommen, weil die AfD hatte mal so einen Antrag, Grenzen dicht machen, weil sozusagen der CO2-Fußabdruck von Leuten, die aus dem globalen Süden kommen, der ist ja geringer als von Menschen, die hier in Deutschland leben. Wenn diese Leute jetzt aber nach Deutschland kommen, dann nehmen die ja sozusagen unsere Konsumgewohnheiten an, haben wir höheren CO2-Fußabdruck, das ist schlecht fürs Klima, deswegen müssen wir die Grenzen schließen. Das ist also ein Problem, das wir haben. Das andere Problem ist, wenn wir globalen Süden wirklich zu viele Menschen haben, dann müssen wir da irgendwie diese Menschen reduzieren. Wie machen wir das? Mit Sterilisation, Zwangssterilisation. Und das gibt, also das sozusagen, gibt es so Programme, wo dann gesagt wird, okay, wir koppeln das eben an bestimmte Gaben, also dass wir dann in Form der Entwicklungshilfe, dass wir eben Technik oder Geld zur Verfügung stellen oder Ressourcen, das aber nur, wenn sich die Frauen bereit erklären, sterilisieren zu lassen oder zumindest wirklich lange wirkende Hormonpräparate zu nehmen. Weil es geht nicht darum, eine selbstbestimmte Verhütung irgendwie zu vermeiden, sondern es geht wirklich immer darum, so langfristige Verhütungsmethoden irgendwie einzuführen. Das gibt es also im globalen Süden, im sozusagen afrikanischen Kontinent gibt es, in Indien gibt es aber auch. China mit der Ein-Kind-Politik hat das ganz stark gemacht. Da ist es jetzt sozusagen nicht vom globalen Süden, also nicht vom globalen Norden forciert, aber dort gibt es wirklich auch so Geschichten quasi mit diesen Zwangssterilisierungen. Und das ist nichts, was in den 70ern ist, das ist heutzutage immer noch so. Daniela Gottschlich hat das ganz gut aufgezeigt, wie das immer noch en vogue ist, diese, auch in wissenschaftlichen Kreisen zu sagen, es gibt zu viele Menschen auf der Erde und wir müssen weniger machen. Wir brauchen eine Bevölkerungskontrollpolitik. Wir müssen das Bevölkerungswachstum kontrollieren. Und was ich eigentlich immer ganz gut finde, was sie nämlich gesagt hat, ist ein Zitat, sie meinte, wir sollten nicht fragen, wie viel Mensch die Welt verträgt, sondern wie viel imperiale Lebensweise verträgt die Erde. Denn letztendlich geht es nicht um nicht die bloße Anzahl der Menschen bestimmt den Umweltschäden oder den Klimaschaden oder sowas, sondern vielleicht die Art des Wirtschaftens, das wir haben, oder auch die Lebensweise, die wir haben. Gut, nochmal zurück zu Gruhl. Der war früher CDU, hat sich mit denen verzofft, ist ausgetreten, die haben sich wegen, glaube ich, wegen Atomkraft verzofft. Und der hat dann die Grünen gegründet. 1979, zusammen mit so Alt-Nazis wie Werner Haferbeck, ist der Mann von Ursula Haferbeck, die euch vielleicht ein Begriff ist, die ja wegen Holocaust-Leugnung mittlerweile wieder oder immer noch im Knast sitzt. Die haben sich auch immer mal im Collegium Humanum getroffen, quasi ein Holocaust-Leugner-Treff, das dann verboten wurde. Und unter anderem dabei waren aber auch so K-Gruppen und Leute wie Jutta Ditfurth zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie die miteinander klargekommen sind, aber irgendwie haben die es gemacht und haben die Grünen aus der Taufe gehoben. Und haben dann ja so 8 Unterfolge gefeiert bei der Wahl, bei der Bundestagswahl, und haben dann angefangen, danach so linke Gruppen mit aufzunehmen. Diese linken Wahllisten, alternative Listen und grüne Listen. Und dann gab es so einen Richtungsstreit in den Grünen und dann wurden die Rechten quasi rausgeschmissen, beziehungsweise sind die gegangen. Und seitdem sind die Grünen... Also damals waren sie vielleicht noch eine linke Partei, aber seitdem werden sie so als linke Partei wahrgenommen. Der Gruhl, der hat dann die ÖDP gegründet, die ökologisch-deutsche Partei, von denen hängt auch immer mal Wahlwerbung irgendwie. Die waren so eine Zeit lang eine sehr, ja, würde sagen, so eine konservative Partei, haben sich zum Beispiel für das Leben, für Natur und für das Leben positioniert. Das bedeutet dann aber auch gegen Abtreibung. Mittlerweile sagen sie das nicht mehr so offen, ich kann die jetzt nicht so genau einschätzen, wie die so drauf sind. Die haben jedenfalls 89 gesagt, dass sie nicht mit der NPD zusammenarbeiten wollen, das war dem Gruhl zu links, dann ist er ausgetreten und hat die UÖD gegründet, die Unabhängigen Ökologen Deutschlands, und das ist so eine ganz rechtsökologische kleine Splitterpartei gewesen. Zusammen mit Baldur Springmann. Baldur Springmann war so ein Biobauer, ich glaube aus Schleswig-Holstein, so ein Mann mit ganz langen weißen Haaren und Bart, sah aus wie so der Vollhippie und war aber früher NRSA und auch immer noch ein Hardcore-Nazi gewesen. Genau, das vielleicht dazu. Kurzer Ritt. Gibt es Fragen dazu? Dann kommen wir mal zu so ein bisschen aktuelleren Sachen. Die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie wird das zentrale Thema des 21. Jahrhunderts. Diese verlangt nach dem Sturz des Götzenwachstums die Schaffung einer Vielheit subglobaler mit gewachsenen Kulturräumen zur Deckung gebrachten Wirtschaftsräume. Wer hat's gesagt? Den kennt ihr? Landolf Ladig hat's geschrieben in Folgebewegung der Reichsbote. Das so eine Zeitschrift, die damals von Thorsten Heise rausgegeben wurde. Thorsten Heise wohnt ja irgendwie 6 Kilometer oder so von Höcke entfernt. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von Postwachstumstheorien. 2009 oder 2008 mit der Finanzkrise hat man so gemerkt, Umweltzerstörung, hoher Ressourcenverbrauch, soziale Folgen, Kapitalismus ist irgendwie doch nicht so cool. Und dann kamen so Postwachstumstheorien, die meinten, wir müssen diese Wachstumsdoktrin irgendwie brechen, wir brauchen irgendwie andere Konzepte. Und da gab es ganz unterschiedliche Postwachstumstheorien. Und das ist sozusagen eine davon. Und das ist eigentlich auch nichts Neues, weil das ist schon was wir beim dritten Weg gehört haben. Also das heißt eigentlich nichts anderes. Also eine Vielheit subglobaler, das heißt eben nicht globale, sondern kleine, dörfliche oder kleinstädtische Gemeinschaften und mit gewachsenen Kulturräumen zur Deckung gebrachten Wirtschaftsräumen bedeutet nichts anderes als gewachsene Kulturräume sind, dass nur Menschen dort leben, die dort eben auch aufgewachsen sind. Also Ethnopluralismus. Und vielleicht, weil wir ja Natur- und Umweltschutz machen bei der AfD, es gibt die Dresdner Erklärung von denen, das ist deren Umweltprogramm. Vielleicht nur die spannendsten Sachen sind eigentlich, dass Umweltschutz spielt bei denen eigentlich keine große Rolle, das kommt immer ganz am Ende. Und wenn sie Umweltschutz machen, dann sind sie gegen Windkraft, weil sie reden eigentlich auch nie von Umweltschutz, sondern sie reden immer von Landschaftsschutz. Also sie sagen zum Beispiel, der Windkraft macht die Landschaft kaputt. Oder eben, wenn Windräder in den Wald gebaut werden, dann natürlich den deutschen Wald. Bei der Landwirtschaft ist es ein bisschen anders. Da gibt es so einen Konflikt zwischen so einer wirklich Leute, die so bäuerliche Landwirtschaft machen wollen und Leute, die auf industrielle Landwirtschaft setzen wollen. Da war vor allem der Meutenflügel, also dieser neoliberale Flügel oder das, was so quasi eigentlich die Ursprünge der AfD waren, die waren immer ganz stark auf eine industrielle Landwirtschaft. Ich warte mal darauf, dass sich das noch ein bisschen ändert, weil es ja quasi den Meutenflügel eigentlich nicht mehr gibt. Aber in dem Programm, die jetzt kam, hat sich das noch nicht so niedergeschlagen, wie sie so hatten. Und was interessant ist, wo sie anders sind als andere quasi rechte Parteien, ist bei der Atomkraft. Also die AfD ist ganz stark für Atomkraft und arbeitet auch eng zusammen mit dem Nuklearia e.V. Ein Verein, der sich für Atomkraft einsetzt. Die machen ganz viel Versprechungen für Naturschutz, aber letztendlich hat die AfD so ein ökonomisches Naturschutzverständnis. Es geht darum, Natur auszubeuten. Ja. Achso, und was vielleicht noch ganz spannend ist, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Gibt es Fragen dazu? Ach ja, ganz spannendes Magazin eigentlich. Die Neurechte, die Kehren, die habe ich auch mitgebracht. Also ich habe kein Original, sondern nur einen Ausdruck hier. Kann man mal blättern, das ist wirklich ganz interessant. Hier Ökologie und Militanz ist der Titel, dieser Ausdruck. Und die Kehre wird von Jonas Schick rausgegeben. Der hat früher bei Magnitz gearbeitet. Das ist der dieses Kanthaus da auf den Kopf gekriegt hat. Und war sozusagen in der jungen Alternative und auch bei den Identitären. Und jetzt gibt er diese Zeitung raus. Und man merkt auch hier bei Ökologie und Militanz, dass sie ganz, ganz neidisch über Ende Gelände schreiben oder über andere so linke Ökogruppen und sagen immer, sowas wollen wir auch wieder, sowas brauchen wir. Und man merkt das sozusagen auch in der Sezession, also diesem Blatt, was Kubitschek rausgibt, sind ganz viele Artikel drin, wo sie sagen, Naturschutz und Umweltschutz, das ist eigentlich unser Thema, das ist ein originär rechtes Thema und die doofen Grünen, die haben uns das weggenommen und wir müssen uns das zurückholen. Das merkt man immer wieder, dieses Gejammer darüber, dass ihnen der Umweltschutz weggenommen wurde. Genau. Und nochmal zum Klimaschutz, also die AfD ist ja der parlamentarische Arm der Klimawandelleugner, die sind eng verbandelt mit EIKE, dem Europäischen Institut für Klima und Energie, was aber kein Institut ist, sondern so ein eingetragener Verein mit so einer Briefkastenfirmenadresse in Jena. Hier habe ich mal, also kann man mal anlegen, wirklich spannend, von Hans-Joachim Lüdecke, oder auch hier gibt es so ein Heft dazu, könnt ihr mal reingucken. Und die sagen immer, also sozusagen die Rechte oder auch die Neurechten ist dann oft so der Tonus zu sagen, Klimaschutz ist Ideologie und Naturschutz ist was originär Rechtes und wir müssen uns den Naturschutz zurückholen. Und dann wird diese Trennung quasi immer wieder aufgemacht. Gut. Komm, das fand ich ganz spannend, eigentlich das Zitat. Das uferlose Wachstumsdenken des Kapitalismus hat die Beziehung zwischen Mensch und Natur nachhaltig beeinträchtigt. Zur Beseitigung der anhaltenden Umweltzerstörung sowie der schamlosen Ausbeutung von Tieren bedarf es einem Umdenken in jeglicher Hinsicht. Das ist ein Zitat, das würde ich so unterschreiben, wenn ich nicht wüsste, von wem es ist. Genau. Nur nochmal zur Vollständigkeit, der dritte Weg. Die haben auch übrigens eine Solidaritätserklärung damals in den Hambacher Wald geschickt, als es da Auseinandersetzungen zwischen den Besetzern und RWE gab. Aber natürlich wegen dem Mythos Deutscher Wald, weil der Deutsche Wald eben nicht Kapitalinteressen geopfert werden sollte. Ja, sonst, ich glaube, es ist bekannt. Umweltschutz ist Heimatschutz, da habe ich auch schon ein paar Sachen gesagt. Was ganz spannend ist, ist immer, weil ja auch manche Leute sagen, naja, aber die Rechten machen ja auch Kapitalismuskritik. Da muss man ein bisschen gucken, dass sie sozusagen die Rechten, wenn sie Kapitalismuskritik machen, ist das so auf also Zinskritik, also oder sozusagen auf Finanz, also auf, wie kann man sagen, auf, sie kritisieren den auf Zinsgeld basierenden Finanzkapitalismus. Also sie machen eine sehr verkürzte Kapitalismuskritik, die oft dann irgendwann auch antisemitisch wird, nämlich dann, wenn es personalisiert wird, wenn dann in Kurz geredet wird, wie die Ostküste oder sowas. Aber es seid ihr ja selber alle Profis drin. Gut, das ist noch ganz interessant. Der Mensch ist ein Teil der Natur und darf folgerichtig nicht mehr beanspruchen, als ihm zusteht. Und das ist der entscheidende Punkt, der für die Ökologie interessant ist. Er ist nicht die Spitze der Schöpfung, er ist nicht der Gebieter über die Natur und über göttliche Möglichkeiten. Eigentlich auch ganz interessantes Zitat, auch ein Zitat, was man sozusagen auch in linken Kreisen finden könnte. Gesagt hat es Philipp Stein. Philipp Stein leitet dieses Netzwerk 1% für unser Land, wo auch das Institut für Staatspolitik mit drin ist. Und der verbindet quasi deutsche Burschenschaften, die Identitäre Bewegung, Institut für Staatspolitik auf Schnellroda und die AfD miteinander. Und dieses rechte Kampagnennetzwerk, die haben ein Projekt, das heißt Rechte Landnahme. Damit versuchen die so völkische Siedlungsprojekte, die ökologisch und regional wirtschaften, anzukurbeln im ländlichen Raum, zum Beispiel in Leisnig. Ich weiß nicht, wie gut das Projekt läuft. Ich habe zwischendurch mal gehört, dass es nicht so gut lief, weil sie sich dann, also Stein und sozusagen das Kampagnennetzwerk haben sich dann beschwert, dass die Leute in so einer Selbstbedienungsmentalität da hinkommen und sagen, denken, sie müssen nur eine E-Mail schreiben und dann kriegen sie den Hof und alles vorgesetzt. Das hat dann wohl nicht so gut funktioniert. Aber auf alle Fälle gibt es Siedlungstätigkeiten verstärkt, zum Beispiel in Leisnig. Da gab es ja gab's auch schon ein paar Videos dazu mittlerweile. Wie weit das jetzt auf deren Erfolg zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Wenn das wer von euch weiß, finde ich ganz spannend, nochmal ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das eigentlich läuft, das Programm. Und nochmal kurz zu dieser neurechten Politik, zu dieser neurechten Metapolitik. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass die auf die konservative Revolution zurückzuführen sind. Und die haben eigentlich sozusagen diesen Gramscianismus von rechts bedient, die Neurechte, ja. Also sie beziehen sich auf einen eigentlich kommunistischen Theoretiker, der im italienischen Faschismus dann im Knast saß und die sogenannten Gefängnisbriefe geschrieben hat. Und der hat eigentlich dargelegt, dass für eine Revolution reicht es nicht, eine starke Partei zu haben, sondern man muss den vorpolitischen Raum erobern. Also man muss mit Diskursen, mit Artikeln, mit heutzutage auch mit Videos oder mit Comics oder sowas versuchen, diese Debatten zu erobern und den Rechten sozusagen den Debattenraum nach rechts zu verschieben. Also er hat natürlich nicht gesagt, nach rechts zu verschieben, er hat gesagt, nach links zu verschieben, aber die Nazis nehmen es heute auf als Gramscianismus von rechts und sagen, die nennen das Metapolitik und sagen eben, genau, wir müssen im vorpolitischen Raum agieren, wir können nicht nur auf uns auf Parteien verlassen. Deswegen gab es auch immer mal Beef zwischen Kubitschek, der auch als Kritiker der AfD ja ein bisschen bekannt ist, der immer gesagt hat, ja, diese Parteipolitik schön und gut, aber eigentlich müssen wir in den vorpolitischen Raum hineingehen. Sich selber mal so als rechte Avantgarde gesehen hat, die halt viel schreiben und versuchen, mit der Politik zu machen. Deswegen gab es einen Clash um die Buchmesse, weil sie eben das immer als Punkt genommen haben, als Kristallisationspunkt, wo sie an diesem Thema Meinungsfreiheit quasi versucht haben, so Diskurs mit rechten Debatten zu besetzen. Das lässt sich nicht so ganz trennen, weil die AfD macht das ja auch. Also die versuchen ja auch sozusagen die Debattenkultur nach rechts zu verschieben. Das vielleicht noch kurz dazu. Und zu völkischen Siedlern allgemein, genau, also völkische Siedler, das sind jetzt keine Neurechten, völkische Siedler sind tatsächlich einfach Nationalsozialisten im großen Teil, die wohnen dort auf dem Land, beziehen sich auf dem SS, vor allem NS, vor allem sozusagen so alte Familien, es gibt in der Lüneburger Heide tatsächlich Familien, wo die Groß- und Urgroßeltern schon zum NS da gewohnt haben und dort Siedlungsprojekte gemacht haben, also rechte Siedlungsprojekte, und die wohnen immer noch, der Hof ist immer noch in deren Hand. Und da haben Speit und Andrea Röpke ein ganz gutes Buch dazu geschrieben. Und es gibt dann so sozusagen Abspaltung oder Auswanderung nach Mecklenburg und jetzt eben auch, also in Sachsen gibt es auch verschiedene Höfe. Ja. Und es gibt auch mittlerweile NPD-Politiker wie Hubka, der Parteipolitik eigentlich den Rücken gekehrt hat und gesagt hat, okay, es bringt nicht so viel Parteipolitik, wir werden mit der Parteipolitik jetzt eh nichts erreichen, die völkische Revolution steht jetzt nicht kurz bevor, nur weil wir in der NPD aktiv sind, sich dann auf so einen Hof zurückgezogen hat und meinte, wir müssen als Bewegung uns wieder mehr stärken, wieder enger zusammenrücken und ja, auf dem Land agieren und so eine Nachbarschaftsarbeit machen. Und die leben auch nicht abgeschlossen da, sondern die agieren in Vereinen, in Feuerwehrvereinen, mal werden Elternsprecher oder engagieren sich im Kindergarten, backen Kuchen und so weiter und so fort. Und tragen da erstmal noch keine rechte Agenda vor sich her, sondern geben sich als die netten Nachbarn von nebenan, die sich irgendwie für Biolandbau und alte Kulturtechniken interessieren, aus und bauen dann oft alte Höfe auf. Das finden alle toll in diesem Dorf, weil dieser alte Gasthof ja schon verfallen ist. Und jetzt kommen da junge Leute und kümmern sich und die tragen da Zunftklamotten, aber meine Güte. Und dann versuchen die so ein bisschen so in Institutionen reinzuwirken.
Yep.
Ja, es ist nochmal großer Fan von Nico Pech. Nico Pesch ist auch Postwachstumstheoretiker, aber umstritten, weil er, also in der Linken zumindest umstritten, weil er versucht, Postwachstum ohne Kapitalismuskritik zu machen. Aber das ist noch ganz interessant. Und wie ist es um die anderen Lebewesen bestellt? Falls gewährleistet, ist das vorletzte Zitat, nur so damit ihr wisst, wie lange es noch dauert. Und wie ist es um die anderen Lebewesen bestellt? Falls gewährleistet sein soll, dass deren Lebensqualität durch die Vorherrschaft des Menschen, etwa durch die Landwirtschaft, nicht beeinträchtigt wird, sind 500 Millionen Menschen dann nicht sogar schon zu viele. Arne Ness hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr Arne Ness kennt. Der hat die Tiefenökologie begründet. Der war norwegischer oder schwedischer Philosoph und hat in den 70ern festgestellt, also hat gesagt, naja, diese Umweltschutzmaßnahmen, die stattfinden, das ist eigentlich eine flache Ökologie. Die machen eigentlich nur so Reparaturen. Die kümmern sich nur um die Symptome. Wir müssen aber an die Wurzeln, wir müssen die Ursachen der Umweltzerstörung beseitigen. Und deswegen hat er sowas wie eine tiefe Ökologie dagegen gestellt. Und das finde ich auch erstmal ganz gut. Was er aber nicht gemacht hat, ganz dezidiert hat er gesagt, er ist nicht kapitalismuskritisch. Also es geht ihm nicht um die Überwindung des Kapitalismus oder sozusagen um dieses Wachstumsdenken, was vorher schon kam, das soll nicht abgeschafft werden, sondern er hat gesagt, der Mensch an sich muss ein anderes Bewusstsein haben. Also wir dürfen uns eben nicht mehr als Spitze der Schöpfung sehen, wo wir an der Spitze stehen, sondern wir sollen Teil der Natur werden, Teil von vielen. Und das ist erstmal ein bisschen schwierig, weil uns von den Tieren und den Bäumen sozusagen das menschliche Bewusstsein unterscheidet. Wir können uns ja selber wahrnehmen, das können andere nicht. Und es ist ein bisschen schwierig. Ich kann mir jetzt zwar sagen, okay, ich bin kein Mensch mehr, sondern ein Baum. Aber also ich habe dieses Bewusstsein zu sagen, ich bin ein Baum, und dann in dem Moment müsste ich dieses Bewusstsein aber abschalten. Also es funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Was aber ein bisschen größeres Problem ist, dass auch er gesagt hat, die Überbevölkerung ist das Hauptproblem für die Ökologie, der ökologische Stress. Im Gegensatz zu Gruhl und so hat er aber nicht gesagt, dass es im globalen Süden so ist, sondern er meinte überall, auch im globalen Norden. Der war großer Verfechter von sozusagen Verhütung oder auch Abtreibung oder so, und deswegen wird er erstmal als sehr fortschrittlich wahrgenommen. Hat aber auch Leute beeinflusst oder beziehungsweise ein bisschen Problem ist, dass sie gesagt haben, naja, es muss irgendwie schnell gehen, dass weniger Menschen hier leben, weil die Umweltzerstörung so stark ist, und hat dann aber gleich gesagt, ja, aber also wir können jetzt keine krassen menschenfeindlichen Maßnahmen ergreifen, damit weniger Leute hier sind. Aber es ist ein Widerspruch in sich, also entweder es soll schnell gehen oder man wartet halt ganz lange, bis vielleicht sozusagen weniger Menschen auf der Erde sind. Und er hat Leute beeinflusst, die das nicht so formuliert haben. Unter anderem zum Beispiel David Foreman, der hat Earth First gegründet, so eine relativ bekannte Umweltschutzbewegung in den 80ern, Ende der 80er in Amerika. Der war gegen Entwicklungshilfe und hat gesagt, naja, wenn es Hungerkatastrophen im globalen Süden gibt, dann sollte man da auf alle Fälle nicht helfen, sondern man sollte die Leute verhungern lassen, weil die Natur hilft sich selber. Oder Paul Watson, der Sea Shepherd gegründet hat, also quasi die radikale Version von Greenpeace, der hat auch gesagt, es braucht weniger Menschen auf dem Land, und der hat so einen Urzustand imaginiert, dass es so ganz kleine dörfliche Gemeinschaften gibt und wirklich wieder man zurückkehrt zu so einer Wildnis eigentlich und Leute wieder Jäger und Sammler werden und das eigentlich das Gute für die Erde ist. Und es gibt auch auch dieser Tiefenökologie, gibt es auch so eine Gruppe, die heißt Ecopop, da sind so verschiedene Initiativen drin, glaube ich eine Schweizer Initiative oder Schweizer Dachverband, die eben dafür kämpfen, für so eine Bevölkerungskontrollpolitik agieren. Und was ein bisschen interessant ist bei diesen Tiefenökologen, es gibt sozusagen, das ist mal die spätere Generation, Joanna Macy, die reden jetzt nicht mehr von Überbevölkerung tatsächlich, und haben so einen sehr spirituellen, esoterischen Zugang zu Umweltpolitik oder auch Klimapolitik. Und sie sagt so, also es gibt so verschiedene esoterische Praktiken, mit denen kann man dann Menschen zum Handeln bringen und Hoffnung in Zeiten der ökologischen Krise verbreiten, und vertritt so einen ganzheitlichen Ansatz oder den Holon. Lehre, wie sie das nennt. Also alles ist Teil des Ganzen. Und erstmal ist das erstmal nichts Schlechtes, wenn man Sachen ganzheitlich betrachtet. Aber muss immer so ein bisschen gucken, weil es gibt das Problem bei ganzheitlich kann auch sein, dass man sagt, okay, die Welt, also die Natur, in der Natur hat alles seinen Platz. Also der Baum wächst da und hat Früchte und das macht er das sozusagen sein ganzes Leben lang, bis er irgendwann umfällt. Und so funktionieren menschliche Gesellschaften auch. Und das bedeutet, jeder Mensch hat seinen Platz in dieser Gesellschaft. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil man damit einfach Diskriminierungsform und Unterdrückungsform legitimieren kann und sie als natürlich bezeichnen kann. Also da kommen dann so Biologismen wie Frauen sind halt gemäß ihrer biologischen Rolle und ihres Geschlechts, können sie eben nur bestimmte Arbeiten verrichten und ihnen werden bestimmte Zuschreibungen gemacht. Weiter und so fort. Ja. Letztes Zitat. Die Menschheit besitzt heute wunderbare Chancen mit all seinen technischen Errungenschaften und Organisationen, muss aber dabei unbedingt verbunden sein mit dem Wissen der Ahnen, um den lebendigen Raum der Liebe, ihre Bräuche und Lebensweisen wiederzufinden und die Erde in das Paradies zurückzuverwandeln. Das war Frank Willi Ludwig. Man bewundere diese Borte an seinem Hemd. Frank Willi Ludwig betreibt das Urahnenerbe Germania, das ist eine Homepage. Die Borte hier vorne, ja, sieht man vielleicht von hinten nicht. Wenig sieht man hier so nicht so richtig, hier hat er so stilisierte Hakenkreuze dran und er hat eine Webseite, die heißt Urahnenerbe Germania, da prangen auch so große Hakenkreuze an der Seite und er sagte mal, nein, sein altisch-indisches Symbol. Ist gar nichts, hat nichts mit Nazi zu tun. Auf der anderen Seite gibt er aber das SS-Ahnenerbe als Quelle an. Genau. Der ist jedenfalls einer der umtriebigsten Influencer, könnte man fast sagen, der Anastasia-Ideologie. So ab 2011 reist er immer durch ganz Deutschland und hat enge Verbindungen zu diversen rechten Gruppen. Und Anastasia ist eine 10-teilige Buchreihe eigentlich. Ich habe nur 3 Bücher hier. Danke an Manu, dass du sie mir mitgebracht hast, deine heiligen Öko-Bücher aus dem Kleingarten. Hier kann man, die Original sind so bunt. Hier ist jetzt ein bisschen eine schmucklosere Ausgabe, aber kann man mal drin blättern. Das ist so, dass Wladimir Migret, der Autor dieser Bücher, der trifft die Anastasia. Es ist so eine junge, hübsche Frau, die gehört zum Volk der Wetrussen. Das gibt's nicht, es ist ein mythisches Volk und die kann tolle Sachen. Die hat einen Heilstrahl, die kann mit Tieren reden, sie kann in die Zukunft gucken und sie ist eben ganz naturverbunden. Und wir müssen einfach nur so werden wie Anastasia und dann wird alles gut. Und da gibt es auch dezidierte Beschreibungen, wie man das eben macht, indem man Familienlandsitze gründet. Also 1 Hektar pro Familie, 150 Hektar insgesamt und eine ökologische Anbauweise. Und es gibt sozusagen in Deutschland, die bekanntesten sind das Goldene Grabo in der Nähe irgendwie bei Prignitz und Veda Elysia, das ist im Harz. Genau. Und das ist ja erstmal alles ganz okay. Und die ersten 7 Bücher kann man eigentlich auch okay lesen. Da steht jetzt lauter Schummelkram drin, aber erstmal nichts Krasses. Aber bei Buch 8.1 und Buch 8.2, da wird es dann spannend. Es gibt kein Buch 9. Es gibt ein Buch 8.1 und Buch 8.2. Und da ist zum Beispiel, dort gibt es so jüdische Hohepriester, die die Welt steuern. Nicht besonders neu, sozusagen antisemitische Vorstellungen. Und es gibt Dämonen auch. Und der eine Dämon, der heißt Krati. Und der überlegt sich was Tolles. ich komme gleich noch drauf. Der Dämon sagt, passt mal auf, wir entlassen die Menschen, das sind alles, wir entlassen die Sklaven und dafür fühlen wir aber was ein, dass die Leute kriegen eben Nahrungsmittel und alles, was sie brauchen, nicht mehr einfach so, sondern wir haben was, was Geld heißt. Und dann müssen sie dafür bezahlen. Und dann sagen alle, wow, Dämon, das ist ja, die sagen alle, ey, Krati, das ist ja voll die krasse Idee, damit bindest du die Leute ja viel stärker an uns als vorher. Wir nennen das System einfach Dämon-Krati. Ja. Das steht da drin. So, das sind so Erkenntnisse, die man hat. Also ganz klar, antisemitisch, antidemokratische Bücher, auch antifeministische Bücher, denn es wird das Konzept der Telegonie wird dort verbreitet. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hat, das kommt aus der, ich glaube, aus der Tierforschung oder wie man das nennt, die gesagt haben, okay, wenn, man geht davon aus, dass der erste Sexualpartner der Frau Einfluss hat auf das Kind der Frau, was dann irgendwann später geboren wird. Das kommt eigentlich aus der Tierforschung, ist natürlich schon lange widerlegt, aber Wladimir Migret ist davon total, das ist ganz wichtig. Also sowas. Ja.
Also du meinst, dass der Guru von so einer Siedlung dann sozusagen Sex haben soll mit allen weiblichen Mitgliedern?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, Frauen sozusagen sollen keine wechselnden Sexualpartner haben, sondern Jungfrau bleiben und dann den einen Mann, mit dem man sein ganzes Leben lang zusammen wohnt und mit dem man dann Kinder bekommt und dem treu sein und so. Genau. Ich glaube, das war's. Gibt's Fragen zu Anastasia? Ja?
Wann ist das der erste Band erschienen? Oder aus welchem, also über welchen Zeitrahmen reden wir da, bis das Werk komplett war, diese Bewegung sich entwickelt hat. Also mir ist es nicht so ganz klar, wie das sein soll.
Ja, bist du jetzt auf dem kalten Fuß, das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wann der erste Band erschienen ist. Die sind alle draußen, das sind ziemliche Renner. Also der bei der Buchmesse in Frankfurt ist ja aufgetreten und hatte echt einen großen Fanpool.
Aber kann man da sagen, wie lange, also wie so ein Buch muss ja erstmal, also eine 10-teilige Buchreihe muss ja erstmal mit dem da drin beschriebenen Konzept bekannt werden. Also wann, wie lange gibt es also jetzt gar nicht der erste Band, aber das, was für ein Zeitraum, weißt du das? Was
nee, weiß ich nicht. Es gibt einen guten Podcast vom,
ja, der wurde mir noch schon
vom Bayerischen Rundfunk dazu.
Das ist wirklich sehr gut, ja.
Dann würde ich mir den mal anhören.
Da, ist, da kommt das bestimmt drauf. Achso, und vielleicht hier noch eine gute Karte, die ich ganz spannend finde. Die ist vom Katapult-Magazin, wo es so jetzt nicht nur um Anastasia geht, sondern um
rechte Landnahme. Das ist veröffentlicht, das erste.
Ja. Google hilft.
Was? 96.
Danke.
Und hier sieht man eigentlich ganz gut die Lüneburger Heide quasi, hier als Schwerpunkt von so völkischen Siedlern. Aber auch überall anders. Okay, ganz zum Schluss dann nochmal so, ja, was ist eigentlich das Braune im Grün? Nochmal so als Stichpunkten aufgeführt, was sind so Probleme, was sind vielleicht problematische Konzepte, was sind so, ja, manchmal, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die das Wort ganzheitlich oder organisch verwenden, immer gleich Nazis sind, aber da kann man immer schon mal, wenn Leute irgendwie da großen Wert drauf legen, dass irgendwas ganzheitlich oder organisch sein soll, kann man mal nachfragen, was genau sie damit meinen. Und vielleicht ist es einfach nur, oft verwendet man das ja so auch unbedacht, aber manchmal ist vielleicht auch mehr dahinter. Was ich jetzt ausgespart habe in diesem Vortrag, ist diese ganzen Komplex Anthroposophie und Homöopathie und so. Ich wollte euch jetzt nicht zu sehr überfrachten, wir haben jetzt bestimmt schon mindestens eine Stunde, glaube ich, hier vorne geredet. Wenn ihr jetzt sagt, ey, wir sind noch total heiß darauf, Rudolf Steiner durchzugehen, dann können wir das noch machen, aber...
Na, ich hätte eher noch die Frage, ich meine, klar, ne, also sowohl die Rechten, die den Klimawandel leugnen, als auch die, die sagen, ja, es gibt den, wir müssen die Natur schützen, die haben ja als gemeinsame Feindbilder die Linken oder die liberale Gesellschaft und kommen da wahrscheinlich ganz gut zusammen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die trotzdem an einigen Punkten irgendwie clashen. Also sei es jetzt irgendwie, du hast irgendwelche Siedler und dann aber welche, also Rechte, die halt sagen, nee, Klimawandel ist doch Quatsch, wir können doch hier irgendwie euer Dorf abgraben oder so für Braunkohle. Hast du Infos, ob es schon mal irgendwie größere Diskussionen, Debatten gab zwischen denen oder ob da, ob es da Verwerfungen gab?
Also wir haben quasi diesen Klimawandelleugner Eike und die AfD, wo es aber auch nicht nur um Klimawandel geht, sondern eigentlich geht es darum, diesen Transformationsdruck, den es ja gerade gibt, also es braucht ja sowas wie eine ökologisch-sozial-ökologische Transformation, um damit klar zu werden. Und diese Transformation geht natürlich einher mit Privilegienverlust für alte weiße Männer. Und um das abzuwehren, wird eben über dieses Klimawandelthema werden auch andere Dinge mit verhandelt, wie Genderfragen zum Beispiel. Und sagen, das genau, geht dann immer zusammen. Und das andere ist, dass wir haben zum Teil völkische Siedler, die oder auch die den Klimawandel ernst nehmen, oder auch Jonas Schick zum Beispiel in der Kehre oder so, die sagen, naja, es gibt Klimawandel, der ist menschengemacht. Und diese haben dann immer eine ganz einfache Erklärung, die sagen dann immer, was wir dagegen machen müssen, ist Bevölkerungsreduktion im globalen Süden und wir brauchen Grenzen, also wir brauchen sozusagen Verhinderung von Migration, weil das treibt den Klimawandel an. Das sind sozusagen ganz grob diese beiden Lager, die es gibt. Und es gab Diskussionen zwischen denen, 2019 zum Beispiel hat die Junge Alternative einen Brief geschrieben, der Vorsitzende damals, an die AfD, an Gauland und hat gesagt, hier, die Leute lachen uns aus mit dieser Klimawandelleugnung. Wir müssen das Thema aufgreifen und wir müssen da irgendwie, also wenn wir ökologische Themen dienen wollen, dann müssen wir uns auch zu Klima irgendwie äußern. Der wurde dann aber relativ schnell abgesägt. Und es gab so ein kleines Ökoflügelchen in der AfD, da war Konrad Adam drin, das ist einer der Gründer der AfD auch gewesen, die auch gesagt haben, ey, diese enge Verzahnung mit Eike, das ist irgendwie, wir machen uns unglaubwürdig, die Leute lachen über uns, wir müssen irgendwie da eine Antwort finden. Und der ist dann irgendwann ausgetreten aus der AfD. Und der ist jetzt Vorsitzender von der Herbert-Gruhl-Gesellschaft. Also der Gruhl, der quasi eine kleine
kleiner Verein. Genau. Und das war vor allem, war das 2019, als Fridays for Future so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, da haben auch die Rechten angefangen, sich mit Klima zu beschäftigen. Da war auch in der Sezession, gab es viele Artikel dazu, die haben immer gesagt, genau, Überbevölkerung ist ein Thema, die haben auch Klimawandel ernst genommen. Also Überbevölkerung war ein Thema. Ein Thema war zu sagen, hey, wir müssen uns Natur- und Umweltschutz von den Grünen zurückholen. Und das zweite war ja quasi so eine Art Antikapitalismus, aber rein auf individuellen Ressourcenverbrauch. Also zu sagen, der Mensch an sich, also die Menschen hier sind alle verwöhnt hier im globalen Norden. Und diese Fridays for Future Kids haben alle Smartphones und wir müssen irgendwie Ressourcen verbrauchen und auch so eine sehr antimodernistische Haltung dabei transportiert haben. Und die letzte, was ganz spannend ist, das war Naomi Klein, Naomi,
diese Antikriege?
Genau, Seibt, Naomi Seibt, die 2019 für das Heartland-Institut, einem Klimawandelleugner-Institut, auf dem Gegengipfel vom UN-Klimagipfel in Madrid, da hat das Heartland-Institut einen Gegengipfel organisiert, da hat sie gesprochen und wurde interviewt von Breitbart News. Und dort hat sie ziemlich klar gesagt, Naturschutz ist rechts und Klimaschutz ist Ideologie. Und die wurde so quasi als Anti-Greta, sollte die aufgebaut werden. Und die spielt mittlerweile aber nicht mehr so eine große Rolle, weil zum einen deren Verbreitungs-, also deren YouTube-Kanal wurde gesperrt, wegen Missinformationen in der Corona-Krise. Und ja, und damit hört man von der nicht mehr so viel.
Aber würdest du davon ausgehen, dass es nochmal zu so einem Paradigmenwechsel kommt innerhalb der Rechten, also dass dann die Stimmen, die den Klimawandel als Fakt wahrnehmen, aber dann halt eben sagen, genau, ne, wir setzen unsere rassistischen Weltbilder da trotzdem mit rein, dass die dann an Gewicht gewinnen und die Leugnen sozusagen dann eher zur Minderheit werden?
Ja, es gibt ja durchaus auch Rechte in anderen europäischen Ländern, Rechte, die den Klimawandel ernst nehmen, also zum Beispiel in Ungarn. Die leugnen Klimawandel jetzt nicht so sehr. Oder auch in Italien sagen Rechte, also ich weiß nicht, wie es gerade aktuell ist mit der rechten Partei, aber vor ein paar Jahren haben die gesagt, nee, Klimawandel gibt's. Der Klimawandel führt zu Migration und deswegen müssen wir das ernst nehmen, damit wir weniger Migration haben. Und ich glaube, in Frankreich ist es auch nochmal anders. Und es gibt so ein bisschen Andreas Malm, ist ja so ein Wissenschaftler aus Schweden, der viel dazu forscht und der auch mal überlegt hat, woran liegt es eigentlich? Also ist eine Verbindung, dass es rechte Klimawandelleugnerparteien in Ländern gibt, wo es stark, die stark auf Kohle angewiesen sind oder auf Braunkohle wie in Deutschland. Aber das stimmt nicht, weil Schweden ist nicht irgendwie darauf angewiesen, aber die Schwedendemokraten sind auch Klimawandelleugner. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann. Aber es ist natürlich auch, muss man halt gucken, ne? Also wenn es diesen Transformationsdruck gibt. Bis jetzt fahren sie ja noch ganz gut damit.
Naja, ich finde es halt spannend, weil das ja irgendwie zeigt, dass wir auch als AntifaschistInnen uns vielleicht so schlau machen müssten, was so gute Gegenargumente gegen so rassistische Erklärungsmodelle halt sein können. Ne?
Also ich glaube, was eine Linke eher mal überlegen müsste, wäre zu sagen, wie schaffen wir es, wenn jetzt die Auswirkungen der Klimakrise immer stärker und erfahrbarer werden, wie schafft man es noch, solidarische Ideen zu leben oder auch eine solidarische Idee vom Zusammenleben oder von einer solidarischen Gesellschaft zu haben in diesen stärkeren Auswirkungen der Klimakrise. Weil wenn wir wirklich mal sowas wie Nahrungsmittelknappheit haben oder sowas, dann werden so Abschottungsideen und sozialdarwinistische Ideen viel stärker werden und viel mehr um sich greifen. Ich glaube, man muss ein bisschen, darauf könnte man sich mal ein bisschen vorbereiten.
Ich hätte noch eine Frage in Bezug auf das Eingangszitat, was ich total einleuchtend fand, dass sozusagen der falsche Klimaschutz das Schlimmste wäre, was uns passieren könnte, nämlich ein rechter Klimaschutz, der irgendwie hegemonial wird. Vor dem Hintergrund, wie groß schätzt du das Problem ein mit Blick auf die aktuelle deutsche oder auch europäische Klimabewegung, sei es jetzt BUND, sei es Greenpeace, sei es die Grünen selber, wie stark sind die sich dieser Anschlussfähigkeit durch diese Konzepte, wie du sie vorgestellt hast, bewusst? Wie viele Leute sind vor Ort in den Gruppen und arbeiten dagegen? Also Naturfreunde ist ja nicht einfach davon mit dabei. Aber genau, wie groß ist das Problem?
Also das Problem jetzt von so einer so rechten Anschlüssen oder Anschlussfähigkeit tatsächlich nicht für so groß in diesen Verbänden. Die sind eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Du hast natürlich immer mal so ab und zu mal Leute, die so ein bisschen ausscheren, aber es sind wirklich Einzelfälle. Also auch wenn das Wort jetzt vorbelastet ist, aber das halte ich tatsächlich nicht für so ein großes Problem. Auch so in der, ich sag mal, eher radikaleren Klimabewegung, auch Ende Gelände oder so, ist gut aufgestellt. Wir müssen ein bisschen gucken, Extinction Rebellion war mal so ein Problem, aber da passiert auch was, also die sich wirklich angefangen haben, sozusagen mit diesem Antisemitismus von Roger Hallam auseinanderzusetzen, hier, also hier in Deutschland zumindest. Letzte Generation weiß ich nicht genau. Könnte ich mir vorstellen, dass die eher nochmal so eher anfälliger sind dafür. Ich halte das Problem, sehe ich aber tatsächlich eher an einer fehlenden Analyse von so einer Kapitalismuskritik oder sowas in der Linken gerade oder in diesen ökologischen Bewegungen. Das sehe ich zum einen ganz stark bei der letzten Generation, die irgendwie so appellativ sagen, wir brauchen nur ein Euro-Ticket und dann wird alles gut. Und die Bundesregierung soll es richten. Aber auch in anderen Gruppierungen sehe ich eher so, dass viel individualistisch argumentiert wird. Wir müssten jetzt als Individuen irgendwas machen und diese strukturelle Ebene so ein bisschen vernachlässigt wird. Oder dass eben auf grünen Kapitalismus gesetzt wird. Ja. Ja, fertig, sonst, wenn es keine Fragen mehr gibt. Habe ich noch irgendwas? Ein Abschlusswort? Und was ich, glaube ich, auch nochmal ein Problem sehe, was jetzt noch nicht mehr, was gerade gar nicht so stark ist, diese, genau, so eine verkürzte Kapitalismuskritik und auch eine Globalisierungskritik. Also in den Vorträgen oder wenn ich mit Gruppen so Workshops mache, sehe ich ganz stark, also eine Anschlussfähigkeit beim Überbevölkerungsnarrativ, dass Leute irgendwie sagen, ja, die Erde, das ist zu voll, wir brauchen weniger Menschen. So eine Verklärung des ländlichen Lebens oder so ein Antimodernismus sehen oder so ein Hin zur Natur, zurück zur Natur. Und wir sollten alle doch eher vielleicht in kleineren Gemeinschaften leben und unsere Tomaten anbauen und dann damit können wir irgendwie... Damit wird es ein besseres Leben und es wird die Natur wieder besser werden. Und eine Antiglobalisierung. Also zu sagen, okay, die Globalisierung ist schuld. Also so ein bisschen eher Richtung Wagenknecht oder sowas. Das sind, glaube ich, so. Das sind so Sachen, die ich immer mal bemerke.